Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, guten Abend. Trotz der Corona-Pandemie nach Katar reisen, um dort die sportlich eher unbedeutende Club-Weltmeisterschaft auszuspielen, musste das sein. Diese Debatte geht weiter, obwohl der FC Bayern längst wieder zurück ist. Ganz offensichtlich hat der umstrittene Trip den deutschen Fußballmeister Kraft und vielleicht auch Nerven gekostet, denn mehr als ein 3:3 im Bundesliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld war heute Abend nicht drin. Zwischenzeitlich sah es sogar nach einem Sieg aus für den Abstiegskandidaten. Edgar Endres berichtet.
Sie führten mit 2:0 durch Michael Vlaab und Amos Piepers Kopfball in der 37. Minute, nachdem der Rasen komplett weiß war, schneebedeckt, ein Schneesturm über München. Das Spiel zweimal unterbrochen, die Linien mussten nachgezogen werden und dann kurz nach der Pause das 1:2 durch Robert Lewandowski. Er mit seinem 25. Saisontor, die Bayern jubelten noch, da fiel schon das 3:1 für die Gäste aus Ostwestfalen. Der eingewechselte Christian Gebauer traf, dann bäumten sich die Münchner noch einmal komplett auf. Durch Tolisso und Davis kamen sie zum 3:3 und im Schlusssport Riesenglück für die Bielefelder. Zweimal Robert Lewandowski mit großartigen Möglichkeiten, aber am Ende war es ein verdienter Punkt für den Aufsteiger aus Bielefeld, 3:3 in München.
Bielefeld bleibt auf Platz 16, die Bayern sind weiter Erster mit jetzt noch 5 Punkten Vorsprung. Im Schatten der Debatte um die Katar-Reise und den Sonderstatus des Fußballs wäre es fast untergegangen, dass der FC Bayern an anderer Stelle in ein politisches Fettnäpfchen getreten ist. Es geht dabei um China, Taiwan und einen Post bei Facebook. Hintergründe von Steffen Wurzel.
In China hat am Freitag das neue Mondjahr begonnen. Zur Tradition des chinesischen Neujahrsfestes gehört es, Neujahrswünsche oder Grußkarten zu verschicken. So hat das auch der FC Bayern gemacht, und zwar auf Facebook. Dort postete der Bundesligist eine Online-Neujahrskarte. Geschmückt war dieser Facebook-Eintrag mit einer Emoji-Flagge Taiwans. Und das sorgt nun für Ärger in China, denn die chinesische Staats- und Parteiführung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik. In ihrer Logik darf es also keine taiwanische Flagge geben. Obwohl der Neujahrsgruß nach Angaben des FC Bayern nur rund 20 Minuten lang online war, die staatliche chinesische Propagandazeitung Global Times hat aus der taiwanischen Flagge einen Skandal gemacht und am Wochenende einen langen Protestartikel veröffentlicht. Indirekt wird dem deutschen Fußballrekordmeister vorgeworfen, die territoriale Souveränität Chinas in Frage zu stellen. Beim FC Bayern in München gibt man sich reumütig. Ein Mitarbeiter einer externen Medienagentur in München habe einfach einen Fehler gemacht, heißt es.
Zurück nach Deutschland und zur Frage, welche Borussia die bessere ist. Darum geht's beim Wechsel von Trainer Marco Rose. Der hat sich nun entschieden, die Borussia aus Mönchengladbach am Ende der Saison zu verlassen und dann bei der Borussia aus Dortmund anzufangen. Uli Schäfer berichtet.
Seit Wochen war darüber spekuliert worden, jetzt kommt es so, wie viele erwartet hatten. Marco Rose wird Borussia Mönchengladbach am Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen und zum Ligarivalen Borussia Dortmund wechseln. Das hat Gladbach am Nachmittag in einer Pressemitteilung erklärt. Dort bekräftigte Sportdirektor Max Eberl allerdings auch noch die Ambitionen der Borussia für die laufende Spielzeit. Bis Ende der Saison wolle man mit Marco gemeinsam alle Kräfte mobilisieren, um die Ziele in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League zu erreichen. Eigentlich hatte Rose bei der Borussia noch einen Vertrag bis 2022, aber er nutzt jetzt eine Ausstiegsklausel, wodurch er Gladbach vorzeitig verlassen kann. Und zwar für angeblich 5 Millionen Euro Ablöse. Marco Rose war im Sommer 2019 von RB Salzburg nach Gladbach gekommen und hatte die Borussia in der Bundesliga auf Platz 4 geführt und damit direkt in die Champions League. Dort spielt Gladbach im Achtelfinale gegen Manchester City.
Von einer prominenten Personalie im Fußball zu einem namhaften Wechsel im Handball. Nationaltorhüter Johannes Bitter verlässt den Bundesligisten TVB Stuttgart und kehrt kommende Saison zurück zu seinem alten Verein HSV Hamburg, der aktuell in der zweiten Liga spielt. Trainer dort, Bitters ehemaliger Nationalmannschaftskollege Thorsten, genannt Toto Jansen.
Neue Rolle ist doch klar, Trainer, Torwart. So, und ich glaube, Toto und ich sind uns noch nie wirklich an die Gurgel gegangen in all den Jahren. Wir sind beide dann doch Jungs, die das kanalisieren können, wenn mal irgendwas ansteht und das dann ja im Zweifel auch offen ansprechen. Also da sehe ich überhaupt kein Konfliktpotenzial.
Und jetzt weiter mit Wintersport und der alpinen WM in Cortina d'Ampezzo. Da haben die deutschen Starterinnen und Starter mit 3 Silbermedaillen schon jetzt mehr erreicht als erhofft. Heute in der Kombination kam eine weitere gute Platzierung hinzu. Martin Rasper berichtet.
Er war der einzige deutsche Starter in der Kombination. Er hatte mit nichts gerechnet und am Ende wurde er Fünfter. Simon Jocher, der Jüngste im deutschen WM-Team der Männer, hat nicht nur sich mit seinem Ergebnis überrascht.
Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe mich zwar beim Fahren jetzt im Slalom nicht so gut gefühlt, aber es ist super cool, dass da jetzt der fünfte Platz steht. So eine eisige Piste vorzufinden und da dann noch einen guten Slalomschwung zu fahren, ist nicht einfach.
Schon im Super-G konnte Simon Jocher überzeugen und dann im Slalom, den er so gut wie nie trainiert, diese Leistung bestätigen. Slalom-Spezialist ist dagegen Marco Schwarz aus Österreich und er ist der neue Kombinationsweltmeister nach gutem Super-G und hervorragendem Slalom. Mit seinem Sieg verwies er Titelverteidiger Alexis Pinturo aus Frankreich auf Rang 2. Bronze ging an Loïc Meillard aus der Schweiz. Bei den Frauen strahlte die US-Amerikanerin Michaela Schifrin mit Kombinationsgold um den Hals. Schifrin holte ihren insgesamt 6. WM-Titel vor Petra Vlhová aus der Slowakei und Michelle Gysin aus der Schweiz. Eine deutsche Rennläuferin war in der Kombination nicht dabei.
Bis jetzt ging ihm alles leicht von der Hand, doch ab morgen wird es ernst. Dann nämlich trifft der beste deutsche Tennisspieler Alexander Zverev im Viertelfinale der Australian Open auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Wer den beiden heute in die Runde der letzten 8 gefolgt ist, fasst Ina Kast zusammen.
Es ist eine beeindruckende Zahl. Rafael Nadal hat sein 43. Grand-Slam-Viertelfinale erreicht durch einen klaren Dreisatzsieg gegen den Italiener Fabio Fognini. Auch ein weiterer Italiener ist ausgeschieden, weil er gar nicht erst antreten konnte. Matteo Berrettini musste wegen einer Bauchmuskelverletzung passen. Tsitsipas ist also kampflos weiter und darf sich auf das Viertelfinale gegen Nadal freuen. Auf Daniil Medvedev und Andrei Rublev wartet in der nächsten Runde ein russisches Duell, nachdem beide im Achtelfinale überzeugt haben. Bei den Frauen ist unter anderem die US-Amerikanerin Jennifer Brady mit dem deutschen Trainer Michael Geserer ins Viertelfinale eingezogen. Auch die australische Weltranglisten-Erste Espati hat ohne Probleme die Runde der letzten 8 erreicht.
Sie waren die Besten der Welt und so hinterließ ihr plötzlicher Tod eine große Lücke im Eiskunstlaufen. Am 15. Februar 1961, heute vor 60 Jahren, kam das gesamte Nationalteam der USA bei einem Flugzeugabsturz in Brüssel ums Leben. Es war eine der größten Tragödien in der Geschichte des Sports und Heiko Uldörp blickt für uns darauf zurück.
34 Athleten, Trainer und Betreuer des US-Eiskunstlaufverbandes treffen sich am 14. Februar 1961 am New Yorker Flughafen. Sie wollen über Brüssel zur Weltmeisterschaft nach Prag. Amerika ist besonders in den Einzeldisziplinen die dominierende Nation. Die Frauen haben die vergangenen 6 WM-Titel gewonnen, die Männer seit 1948 gar 12. Zu den Passagieren gehören auch die kanadischen Paarlaufmeister Maria und Otto Jelinek. Sie sind mit den US-Eisläufern seit Jahren befreundet und wollen gemeinsam nach Europa fliegen. Kurz bevor er an Bord geht, erzählt Otto Jelinek in einer Dokumentation des US-Fernsehens, bekommt er jedoch einen Anruf seines Trainers. Der Flieger des Coaches hat Verspätung.
My coach got in touch with us.
Er sagte mir ganz klar, dass wir auf keinen Fall ohne ihn fliegen sollen. So bleiben die Jelineks in New York und warten auf ihren Trainer, während das US-Team nach Brüssel fliegt.
We said goodbye to them.
Wir haben uns von ihnen verabschiedet, einen guten Flug gewünscht und gesagt, dass wir uns in wenigen Stunden wiedersehen.
Have a good flight.
Doch dazu kommt es nicht. Das Flugzeug stürzt beim Landeanflug auf Brüssel ab. Alle 72 Passagiere und eine Person auf dem Boden kommen ums Leben.
Sudden, stunning tragedy occurs in bright daylight as a Belgian airliner crashes near the Brussels airport.
Eiskunstlauf ist in jener Zeit eine familiäre Angelegenheit. Paarläufer sind Geschwister oder Ehepartner und trainieren nach dem Karriereende oft ihre Kinder. So wie Maribel Vincent-Owen, die 9-malige US-Meisterin und Olympiadritte von 1932. Sie ist Trainerin ihrer Töchter Laurence und Maribel. Alle 3 sterben bei dem Unglück. In den Trümmern finden die Rettungsmannschaften unter anderem eine halbverkohlte Sports Illustrated. Auf der Titelseite die 16-jährige Laurence Owen, die als Amerikas aufregendste Eiskunstläuferin gepriesen wird. Die WM wird nach der Tragödie abgesagt. Die genaue Ursache für den Absturz ist nie geklärt worden. Amerika verliert durch das Unglück eine komplette Generation an Eiskunstläufern. Erst 1966 und 1969 kommen mit Peggy Fleming und Tim Wood die Weltmeister wieder aus den USA. Otto Jelinek gewinnt ein Jahr nach dem Tod seiner einstigen Freunde und Mitstreiter WM-Gold. Bis heute kann er sich nicht darüber freuen. Ich gehe oft zu Bett und denke daran, dass es mich auch hätte treffen können. Und dann kommen in mir ein wenig Schuldgefühle auf. Warum waren Sie alle im Flieger und nicht ich, obwohl ich doch unbedingt dabei sein wollte?
Der ehemalige kanadische Eiskunstläufer Otto Jelinek im Beitrag von Heiko Oldorp. In der deutschen Eishockeyliga hat Mannheim gerade 4:1 gegen Ingolstadt gewonnen. Außerdem München-Augsburg 5:2. Das war Sportaktuell. Ich bin Bastian Rudde. Angenehmen Abend noch.